Hallo, hier ist das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales hier auf Radio X, dem Frankfurter Lokalradio. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört. Wir haben heute wieder ein paar Sachen für euch vorbereitet und freuen uns, dass ihr zuhört. Zum einen hier auf UKW in Frankfurt und außerdem auch auf dem Internetstream radiox.de. Dort könnt ihr uns hören, dort könnt ihr mit dabei sein. Wir werden uns heute hier über zwei interessante Themen unterhalten, sage ich mal. Es geht wie immer ums Geld. Naja, hier Frankfurt, Bankenmetropole, das ist eine Notwendigkeit, sage ich da nur. Also, wir werden uns über zwei Filme unterhalten. Insofern ist das heute eine ganz medienorientierte Sendung. Wir werden uns ganz konkret zum ersten Mal unterhalten über einen Dokumentarfilm, und zwar der sich mit dem Geldthema, mit dem Finanzthema beschäftigt. Johanna Tschautscher aus Österreich hat einen Dokumentarfilm gedreht, der jetzt auch demnächst hier in Frankfurt gezeigt werden wird. Nächsten Dienstag ist es soweit. Und wir werden uns jetzt mit ihr auch ein bisschen unterhalten. Ich sag mal, hallo Johanna, kannst du uns hören? Hallo.
Ja, ich höre euch. Grüß Gott nach Frankfurt.
Ja, schön, dass du da bist. Du hast einen Dokumentarfilm gedreht, da geht's um das Finanzsystem. Sehe ich das richtig? Oder worum geht's da? Erzähl mal.
Wir haben uns 2 Jahre intensiv und 8 Jahre insgesamt schon mit dem Finanzsystem beschäftigt. Das Ziel war, es endlich zu verstehen. Jeder sagt immer, das ist so groß, das ist so vielfältig, das versteht man nicht, wenn man Wirtschaftsnachrichten im Radio hört, in den Zeitungen liest, im Fernsehen versteht man immer nur die Hälfte oder wenn auch überhaupt. Und wir wollten diesen vielen Begriffen nachgehen, diesem System. Der Film hat ursprünglich geheißen Die Finanzmaschine, weil wir dieses Räderwerk aufzeigen wollten.
Ja.
Aber das ist uns nicht ganz gelungen, diese ganze Finanzmaschine zu erklären.
Nicht ganz gelungen. Also ich muss sagen, mein persönlicher Eindruck ist ja auch ein bisschen, wenn ich mich auch mit jemand unterhalte, der aus dem Finanzbusiness ist oder sich dafür jemand hält, das zu verstehen, dann frage ich, wie ist denn das, wie geht denn das? Und er sagt mir dann auch oft irgendwelche Details, als wollte er mir die kleinsten Rädchen erzählen, aber wofür das Uhrwerk da ist, das ist sehr schwierig rauszukriegen.
Ja, es ist so komplex. Wir haben ein Finanzsystem, wir haben ein ökonomisches System, wir haben ein politisches System. Das alles dient eigentlich uns Menschen. Mhm. Und wir Menschen haben auch diese unterschiedlichsten Ebenen. Die Körper-Seele-Problematik oder Dialektik ist ja nicht alles.
Mhm.
Da gibt es ja dann noch ein Ich und eine Persönlichkeit, einen Charakter, eine Veranlagung.
Ja, das ist
Ahnen.
Ja, das ist natürlich ein weites Feld und da ist sozusagen, ich sag mal, wenn man nur uns über Geld unterhalten, ist das natürlich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil, der aber Einfluss auf genau diese Dinge hat. Also die Persönlichkeit jeder einzelnen Person ist natürlich verschiedenartigst geformt, wird aber im alltäglichen Leben durch manche auch ökonomische Notwendigkeiten bestimmt und die letzten Endes lässt sich ja auch oft mit so einer, ist dann wirklich manchmal die Frage ums liebe Geld. Jetzt habt ihr einen. Ja.
Jetzt, ich habe nur lachen müssen, danke.
Okay, ja. Jetzt habt ihr einen Dokumentarfilm gemacht. Den habt ihr vielleicht jetzt mal nur über den Film an sich erstmal kurz eine Idee zu kriegen. Ihr habt euch da mit Insidern oder Spezialisten unterhalten oder Leuten, die sich einfach auskennen. Oder was habt ihr da gemacht?
Ja, wir haben insgesamt 30 Menschen besucht von zutiefst ernsten Finanzexperten über Ökonomen, Professoren, Journalisten, Kabarettisten und haben Fragen gestellt.
Ja.
Zuerst natürlich recherchiert man lange, man liest sehr viel, man recherchiert und überlegt sich, wen treffe ich, wer könnte mir wohl diese und diese Frage beantworten. Dann treffen wir diese Leute und dann komme ich aus einer künstlerischen Seite, aus einer künstlerischen Welt. Ich war früher im Theater, schreibe Drehbücher, mache auch Hörspiele, war lange Zeit schriftstellerisch tätig und arbeite auch künstlerisch in den Filmen und wir haben 3 Ebenen verwendet. Das ist das Interview.
Ja.
Dann das Kabarett, weil ich mit einem Kabarettisten, mit einem österreichischen zusammenarbeite. Und Wasser. Unterwasseraufnahmen, Oberflächenwasseraufnahmen, Wasserzustände für eine emotionalere Ebene, für eine abstrakte Ebene, aha, die künstlerisch eingesetzt wird. Natürlich, um zu erklären Zustände, aber auch um notwendigerweise offen zu lassen.
Ah, ich verstehe. Also das ist jetzt gar kein purer Dokumentarfilm, wie man sich das vielleicht denkt. Da ist die Kamera auf irgendein Ereignis drauf gehalten und dann sieht man, was da passiert. Mhm. Obwohl das ja auch schon ein starker Filter ist. Was zeigt die Kamera, was zeigt sie nicht? Mhm. Ihr habt aber sozusagen einen Film geschaffen, der dann auch diese künstlerischen Elemente auch noch mit einbaut und sozusagen jetzt nicht im purer, ernster, trockener Dokumentarfilm ist, sondern wirklich auch versucht, sich dem Thema auf verschiedene Weisen zu nähern.
Ja, genau, das ist eben das, was wir anfangs besprochen haben. Wir haben Ökonomie, Finanzwelt, wir haben Politik, wir haben Geschichte und dann da drinnen ist, wenn man es jetzt mal simpel sagt, ein Ich oder ein Mensch, wir Menschen, dann sind es viele, dann sind es in Europa 500 Millionen und auf der Welt 6 Milliarden. Mhm. Und alles ist so irrsinnig komplex, dass es eine Notwendigkeit wurde, auf mehreren Ebenen zu arbeiten. Und ich glaube auch, dass wir so weit sind, dass das Publikum so weit ist. Der Film läuft sehr, sehr gut bei uns in Österreich. Ich bin gespannt, wie er in Deutschland läuft. Wir haben auch untertitelt unsere Dialektszenen.
Ja.
Ja, das haben wir schon. Menschen aus Deutschland gesagt, dass man uns manchmal nicht versteht, wenn wir so richtig österreichisch sprechen.
Ja gut,
das helfen wir euch.
Ja, da gibt es ja auch in Deutschland einige Dialekte, die da auch nicht überall verstanden werden, ganz gewiss.
Genau. Also insofern, gehen wir komplex heran,
okay,
weil wir auch nicht sagen, wir sagen jetzt, so ist es, das haben wir entdeckt, diese Recherchen haben wir gemacht zu diesen Ergebnissen und wie du eben sagst, der Schnitt zu dem kommen, also, oder die Kameraeinstellung oder die Auswahl des Regisseurs, zu diesen Ergebnissen kommen wir hier und Lösungen sparen wir aus. Es ist eine dokumentarische Form über einen Ist-Zustand.
Ah, okay. Das heißt, wenn du sagst, ihr habt da gar kein finales Ergebnis, heißt das auch wirklich, ihr versucht erstmal eine Transparenz oder eine Erkenntnis zu schaffen oder einen Erkenntnisgewinn bei den Zuschauern, dass die vielleicht eine Idee kriegen, wie bestimmte Zusammenhänge sind und vielleicht auch Denkanstöße bekommen, wie was zusammen funktionieren kann oder zusammenhängen kann. Ich stelle mir das ja schon relativ schwierig vor, weil ich sag mal, das Finanzsystem oder Geld überhaupt, das ist ja in vielen Elementen ein sehr nicht gegenständlicher Prozess. Das heißt, Geldscheine und Münzen kann man noch zeigen, aber schon die Frage, was ist der Zins oder was ist eine Schuld oder was ist ein Vermögen, das ist ja dann teilweise schon ein bisschen komplizierter zu zeigen, ich sag mal in einem Film, wo man ja Dinge sehen möchte, oder?
Genau. Und deswegen die Wasserebenen, deswegen die Größenverhältnisse, deswegen der Fluss oder der Fluss, der Gegenfluss, der Schotter, also immer mit dem Wasser kommen wir ganz gut hin. Um hier, dann ein wichtiger Aspekt im Film ist natürlich auch die Musik. Also ich arbeite mit einem Komponisten, der extra für meine Filme komponiert und ist natürlich auch eine Ebene, wo man dann einfach Kino hat, cineastische Mittel, Bild, Musikebene.
Ja, also ihr versucht ganz sicher auch jetzt diese nüchterne Ebene zu verlassen und auch ein Gesamterlebnis da zu schaffen, das man eben auch als Filmbesucher, Filmbetrachter erleben kann.
Ja genau, es geht auch ums Erleben. Der Film ist trotzdem, gestern haben wir wieder mit der Kinobetreiber gesagt, also unterfordern tust du ganz bestimmt nicht. Also er ist trotzdem eine gewaltige Herausforderung, hochinformativ, ja, Erlebnis, ein Kinoerlebnis natürlich auch.
Okay.
Klar.
Also,
sonst wären wir beim Fernsehen.
Naja, das hat auch seine Stärken und Schwächen.
Hat auch seine Stärken.
Ja. Jetzt habt ihr am nächsten Dienstag, 24. Hier im Haus am Dom in Frankfurt, 19:30 Uhr wird es eine Aufführung dieses Films geben, richtig?
Genau, Es ist so, der Herr Dr. Wolfgang Kessler aus Frankfurt, der Chefredakteur von Publik Forum, ist Teil des Filmes, kommt im Film gut vor, ist ein wichtiger Gesprächspartner für uns geworden und er hat den Film gesehen bei der Premiere am 9. Mai in Österreich. Und ich glaube, auch im Vorfeld hat er schon gesagt, den zeigen wir auch in Frankfurt. Er hat das organisiert, er moderiert das auch und ich bedanke mich bei ihm.
Ah ja, wir sind gespannt. Du wirst auch direkt vor Ort sein zu diesem Termin, zu dieser Aufführung?
Ja.
Ah. Gut, das heißt, da besteht eventuell auch eine Möglichkeit für Interessierte, die sich vielleicht auch ins Gespräch zu kommen oder die Gelegenheit zu bekommen, nochmal einen persönlichen Eindruck zu erhalten, was euch da bewogen hat, den Film so zu machen.
Ja, gern, natürlich.
Ja. Jetzt hätte ich noch mal nachgehakt zur Frage Finanzsystem, Geldsystem. Ihr habt euch das angeschaut, habt mit verschiedenen Spezialisten gesprochen. Was war denn so ein bisschen dein Eindruck von der allerersten Recherche bis zur Fertigungsstellung des Films? Da hat sich ja wahrscheinlich dein Blick auch ein bisschen verändert oder du hast selber auch Erkenntnisse gewonnen. Was ist denn davon zu halten jetzt? Deiner persönlichen Einschätzung nach, also ist das jetzt, ist die Frage der Finanzpolitik und der Finanzmärkte, wie ist denn das deiner Meinung nach einzuschätzen oder wie ist denn da die aktuelle Situation? Nicht, dass ich sage, du bist jetzt die Expertin, die zu allem was weiß, aber du hast ja bestimmt auch während deiner Recherche da einen Eindruck gewonnen.
Ja, ich muss da fast, also man muss einmal sagen, in dem Film beantworten wir sehr viele technische Fragen zum Finanzsystem. Wir beginnen, was ist Geldschöpfung? Wie entsteht Geld?
Ja.
Was ist Buchgeld? Was tun Zinsen? Was ist Accounting? Und welche Rolle spielte es bei der Finanzkrise? Accounting ist zum Beispiel ein Thema der Deregulierung. Wann war die Deregulierung? Was ist Bretton Woods? Die Goldbindung, welche Vorteile hatte sie? Brauchen wir sie wieder?
Ja.
Haben wir ein Lobbyistenrecht? Was passiert in Brüssel? Wie groß ist ein Finanzgesetz? Also wir haben viele technische Antworten im Film. Ich antworte deswegen immer abstrakt. Wenn du mich fragst, was habe ich für eine Erkenntnis gewonnen, dann ist es jene, dass wir uns seit 5000 Jahren für den Produkteaustausch, für den Wertaufbewahrungsbedarf, den wir haben, durch Geld oder durch Buchhaltungssysteme organisieren.
Ja.
Vor 5000 Jahren hatten wir ja noch gar nicht dieses Geldproblem, sondern das hat ja mit einer Art Buchhaltung begonnen, zu einem Art Kreditwesen in dieser ersten Stadt im vorderen Orient.
Ja.
Und jetzt organisieren wir uns also mit etwas sehr Modellhaften oder sehr Symbolischen wie Geld. Also in einem Güterverkehr und dieser Güter- und Wertaufbewahrungsverkehr hat unglaubliche Bedeutung bekommen und negiert viele, viele andere Aspekte des Menschlichen, fordert sie damit auch nicht mehr ein. Die lebens- und liebenswerten Facetten fordert dieses System nicht mehr ein. Und wir gehen auf dieser Seite dann massiv zugrunde und entweder gehen in einen Burnout, es ist jetzt vereinfacht gesprochen, oder wir verlangen, rebellieren nach dieser Komplexität im Menschen.
Das heißt,
ich sage es noch kurz zu Ende, weil ein Modell oder ein Bilanzierungsmodell so wichtig und hilfreich es sein kann, nicht an die Komplexität herankommt und wir werden es immer korrumpieren müssen. Das habe ich so den Eindruck gewonnen. Also wir versuchen uns mit hochkomplexen ökonomischen, finanziellen Modellen zu organisieren und vergessen ganz viele andere Aspekte in uns.
Also kurz gesagt, Geld ist nicht alles.
Geld ist wäre ein ganz großes Hilfsmittel, aber es hat sich komplett an die Oberfläche gedrängt. Genau. also Geld ist nicht abzulehnen in erster Linie. Wir sind auch mit dem Modell weit gekommen und wir brauchen Produktivität und Austausch und Wertmittel. Aber es hat sich fassungslos groß an die Oberfläche gedrängt und ersetzt so viel. Vor allem unsere sozialen Kompetenzen,
ja,
unsere Fähigkeit, einander auszutauschen. Deswegen entstehen auch jetzt zumindest bei uns, ich glaube in Deutschland aber auch, so viele Zeitbanken, die wieder sagen, eine Stunde ist eine Stunde.
Und
wo nicht mehr bilanziert wird und gerechnet, oder wo nicht mehr bewertet wird mit das kostet einen Euro, aber das kostet 400. Also meine Stunde kostet einen und deine kostet 400. Also das ist, der Mensch fordert dieses Gleiche, dieses von Angesicht zu Angesicht wieder ein. Das ist mir so bewusst geworden. Sehr abstrakt, ich weiß.
Naja, was heißt sehr abstrakt? Ist ja schon nachvollziehbar und du hast ja auch am Anfang schon angedeutet, also darauf hinaus, also die Frage des Ichs, der Persönlichkeit, die eben aus vielen Facetten bestehen kann, wo eben jetzt die Frage der Notwendigkeit, ökonomisch sein Leben überhaupt aufrechtzuerhalten und das mit ökonomischen Mechanismen herzustellen, dass das ein Punkt ist, aber dass es da bestimmt andere, ich sag mal, wie du eben angesprochen hast, schon soziale Kompetenzen oder auch geistige Ebenen gibt, die dann eben, ja, mein Eindruck ist, so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten sind, oder? Da ist einfach das eine viel zu stark und die anderen so Sachen sind zu schwach.
Genau. Mein Eindruck ist auch so.
Ja.
Genau.
Hast du denn eine Idee, wie wir da uns da wieder ein bisschen neu aufstellen können? Also wir als Menschheit insgesamt, weil wenn wir das wirklich von so einer hohen Warte betrachten, dann ist ja wirklich die Frage, wie finden wir als Menschen in der Gesellschaft, wie finden wir wieder unser Gleichgewicht, unsere Balance, die uns ein Leben ermöglicht, das ja vielleicht fair, gerecht ist, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber auf jeden Fall auch so funktioniert, dass, ja, sagen wir so, das größtmögliche Glück bei den meistmöglichen Leuten erzeugt wird.
Ja, ich kann da eher aus der, also die ökonomisch und technisch kann ich da wenig Antwort geben. Da bin ich eine Zuhörende.
Ja.
Ich höre da lieber anderen zu, wie sie wieder Modelle kreieren. Ich ganz persönlich würde sagen, wir müssen mal anfangen, die Traumen, die sich aus diesen Modellen jetzt für uns persönlich entwickelt haben, zum Beispiel eben dieses Wort, um es konkret zu machen, Brotbegriff, Brotberuf, Brot, wie sagt man, Brotarbeit.
Ja,
mit dem verdiene ich mir halt mein tägliches Brot, aber es ist eigentlich nicht das, was ich tun will oder wer ich bin. Und das hinterlässt an uns Spuren bis hin zu schweren Traumen. Und das passiert jetzt schon Jahrhunderte. Oder jetzt, wenn man es mal kürzer nimmt, Jahre, wenn es jetzt auf ein Leben bezogen ist. Und mit diesen Traumen müssen wir mal fertig werden. Und dann erst werden wir entdecken, wer wir sind. Und dann wird diese Frage relevant, wer bist du? Und das ist dann die Frohbotschaft. Da sage ich dann, da sind wir eigentlich dann schon bei einer Frohbotschaft, wenn wir diese Frage stellen können.
Okay. Ja. Ja.
Verstehst du? Diese Interaktion einfach wieder, dass man sagen kann, hey, das bin ich, das will ich eigentlich tun. Ich glaube ja eigentlich viel mehr an die Vitalität in uns als an unsere Leistungsfähigkeit. Die Leistungsfähigkeit ergibt sich aus unserer Grundvitalität.
Und die Vitalität, ja.
Genau. Und wenn, ich glaube einfach, dass wir unglaublich unterschiedlich angelegt sind und das ist hochspannend. Und dass jeder was einen anderen Fokus hat und was anderes gerne tut. Ich glaube das wirklich, weil wir so unterschiedlich sind.
Mhm.
Und wenn wir die Vitalität in uns nicht abtöten, auch durch ein Bildungssystem, das uns ja zu leistungsorientierten Menschen erzieht, zu wissensorientierten, aber nicht zu komplexen, immanent dynamischen Menschen. Also wenn wir das nicht abtöten, das wissen wir ja eh. Dann hätten wir eigentlich hochvitale, hochspannende Menschen und dann können wir uns die Frage stellen, und, wer bist du?
Mhm.
Und nicht mehr, und, was kannst du?
Ja, knifflige Frage, muss ich sagen. Ich meine, natürlich ist die Frage so einer, ich sag mal, der Fortschritte, der Erkenntnisgewinn, ich sag mal, gerade in den naturwissenschaftlichen Bereichen, hat natürlich dazu beigetragen, dass wir auch unser heutiges Leben anders gestalten können als vielleicht noch vor 100.000 oder wie viel Jahren, wo doch ganz andere Bedingungen geherrscht haben. Und insofern ist das wahrscheinlich, ich sag mal, ein Zusammenspiel, weil das eine ist ja dann die Basis auch von was anderem. Also eine ökonomische Wohlfahrt ist ja dann auch notwendig, um sich auch über solche abstrakteren Dinge Gedanken machen zu können.
Genau. Ja, das möchte ich auch an dieser Stelle wirklich anerkennen. Ich möchte es wirklich anerkennen, eben als Teil von den Facetten. Also die naturwissenschaftlichen Leistungen. Absolut. Und auch natürlich auch das ökonomische Modell oder die Modelle bis jetzt haben uns an einen gewissen Punkt gebracht. Aber gewisse Dinge haben wir darin noch nicht neu gedacht. Das ist einfach ein Schuldgeld zum Beispiel, wo Besitzende und Nichtbesitzende genau geregelt sind, wie sich die zueinander verhalten haben. Zum Beispiel. Also ich sage jetzt, wir sind an einen Sättigungspunkt gekommen, der erlaubt uns, dass wir jetzt eben über Handy und Festnetz und Radio miteinander kommunizieren.
Ja, super bequem alles.
Das möchte ich ja nicht alles. Es ist ja nicht so, dass man in die Steinzeit zurück will oder sagt. Möchte ich anerkennen, genau. Und jetzt könnten wir eigentlich auf dieser Basis, auf diesen Wissensstand heraus selbst kompetent werden, um dann zum Gegenüber zu kommen. So sehe ich das einmal.
Ich sehe, das ist eine spannende Frage, spannendes Thema. Die für mich stellt sich ja ein bisschen jetzt auch die Frage, wie geht's weiter? Ich meine, du planst schon den nächsten Dokumentarfilm, der sich genau um dieses Thema dreht?
Nein, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten, ehrlich gesagt, was ich weitermachen könnte. Zuerst jetzt mal verschnaufen und auch mich um diesen Film auch kümmern, weil er sehr angefragt wird, weil ich viel unterwegs bin mit dem Film, viele Diskussionen habe, das sehr gern auch aufarbeite, Reaktionen davon auf die Homepage stelle. Die DVD haben wir gerade produziert, die wird jetzt verschickt und da ist einfach jetzt momentan für den Film noch wirklich viel zu tun. Ja. Und dann gibt's drei Möglichkeiten, die mir im Moment so vorschweben, was ich eventuell wieder tun werde. Das ist einerseits eben Alternativen oder Gruppenmodelle, Neues zu dokumentieren, was könnte uns denn herausführen. Also wieder 20, 30 Leute besuchen, die jetzt sagen, okay, jetzt wissen wir, wo wir stehen. Ja. Und aus diesem Ist-Zustand heraus haben wir das und das entwickelt. Diese und diese Ideen könnten funktionieren. Ich kenne da auch schon einige, die ich jetzt in der Recherche auch kennengelernt habe. Also das wär's. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, nochmal ganz tief in ein Unheil zu gehen. Oh je. Das weiß ich noch nicht genau, ob ich das wirklich tue. Ja. Und die dritte Möglichkeit ist, Fiction zu machen wieder. Also mehr zurück ins Künstlerische, ein Drehbuch zu schreiben. Ich schreibe nämlich gerade eigentlich eines. Und das könnte sein, dass mich das sehr einholt.
Ja. Ja, das ist auch ein langer Prozess, um da zu Ergebnissen zu kommen.
Genau. Das geht immer mit der stärksten Anziehungskraft einher. Das ist keine Kopfentscheidung. Das ist eine, da hat etwas unglaubliche Kraft und dann weiß man, dass man es tun wird.
Ja, wie wir vorhin schon festgestellt haben, die Menschen sind da komplexe Persönlichkeiten und das ist manchmal nicht so einfach zu berechnen oder so.
Glaube ich auch.
Jo. Also, dann sind wir gespannt auf den nächsten Dienstag. Wie gesagt, Haus am Dom 19:30 Uhr. Kann man sich den Film angucken?
Ja, ich bin auch gespannt.
Ja, und insofern ist das bestimmt eine spannende Möglichkeit, da, ich sag mal, eine weitere Facette zur Fragestellung Finanzsystem, Geldsystem, eine Idee zu kriegen. Ja, eine Idee zu kriegen, wie wir da uns da selber als Gemeinschaft organisieren. Also insofern erstmal vielen Dank für deine Eindrücke, für deine Erläuterungen und dass wir ein bisschen eine Idee bekommen haben, ja, worum es in dem Film auch geht und wie der so ein bisschen ausschauen kann.
Danke, Michael.
Jo.
Danke auch an dich.
Jo, also.
Gute Sendung noch.
Jo, also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Jo, wir sind hier beim ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, das gesellschaftspolitische Magazin auf Radio X, jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Tja, wir haben uns eben über einen Film unterhalten, der sich ein bisschen mit dem Geldsystem beschäftigt. Und ehrlich gesagt, dann machen wir gleich weiter. Master of the Universe. Also ein Film von Mark Bauder, der sich auch mit der Frage Geldsystem beschäftigt. Und zwar hat er ganz konkret auch einen Dokumentarfilm gemacht, der einen ehemaligen Investmentbanker, der inzwischen da nicht mehr tätig ist, befragt bzw. sich mit dem unterhält, naja, eigentlich ihn einfach nur zu Wort kommen lässt. Rainer Voss erzählt also ein bisschen, wie das so funktioniert in dieser Welt des Investmentbankings. Das ist ja ein bisschen, das müssen wir ja wirklich sagen, das ist ein bisschen eine abgeschottete Welt. In unserer allgemeinen Gesellschaft haben wir gar nicht so viel Einblick, was in den Banken genau passiert und eigentlich noch viel weniger, was wirklich im Investmentbanking passiert. Durch krisenhafte Vorfälle ist es zwar inzwischen so, dass wir da mehr Informationen ja nach außen gespült bekommen, aber trotzdem richtigen Einblick haben wir nicht. Diesen Film gibt schon seit einiger Zeit. Der wurde zum Beispiel neulich auch mal in Frankfurt hier an der Goethe-Universität gezeigt. Da haben verschiedene Gruppen auch von der Universität selbst haben den Film gezeigt und haben auch eine Unterhaltung mit Akteuren des Films, auch mit dem Hauptakteur, der zu sehen ist, gezeigt. War eine sehr interessante Vorführung. Vorführung war wirklich voller Saal. Da waren wirklich mehr als 500 Leute. Wir haben uns neulich auch mit Rainer Voss hier im Radio X mal unterhalten und wollten natürlich mal wissen, wie ist das denn so? Wie ist das denn als Investmentbanker? Was funktioniert da? Wie funktioniert das innen drin? Ist das so eine eigene Welt, die sich irgendwie verselbstständigt hat? Was passiert denn da? Oder ist dieser abgeschaltete Kosmos der Banker ursächlich für die Krise? Also ist das wirklich die Keimzelle? Naja, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Wir werden uns die Unterhaltung jetzt nochmal anhören, beziehungsweise einen Teil daraus. Also die Frage war wirklich, sind die Banker ganz alleine schuld?
Naja, ich tue mich ein bisschen schwer mit Schuldzuweisungen. Also das ist natürlich eine Beobachtung, wie sich Leute verhalten. Und mir ist schon auch sehr früh aufgefallen, dass die eine spezielle Art haben, sich zu verhalten, die man so vielleicht in der freien Wildbahn, wenn ich das mal so sagen darf, nicht findet. Also ich glaube sowieso, man könnte, wenn man irgendwie bei der Terminologie bleibt, von einem geschlossenen Biotop reden, wo andere Regeln gelten als außerhalb dieses Biotops.
Also wenn wir jetzt von so einem Biotop sprechen, ist das wirklich so abgeschlossen? Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also da.
Also zunächst müssen Sie gar nichts. Zunächst sollte man darauf hinweisen, dass diese Geschäfte, die ja eigentlich die Probleme verursachen, mit denen wir momentan konfrontiert sind schon seit einigen Jahren, die betreffen ja nur einen sehr kleinen Teil des Bankgeschäfts. Das heißt, alles, was ich hier sage, bezieht sich vielleicht auf 5% der Mitarbeiter der gesamten Banken. Also geht ja nicht um eine Bankerschelte oder sowas. So, und diese 5% und dieser Ausdruck, der Titel, den wir für den Film gewählt haben, der ist nicht einfach so, sondern dieser Master of the Universe beschreibt ein Gefühl. Das ist ein Zitat aus einem Buch von Tom Wolf aus den 80er Jahren. Das heißt Fegefeuer der Eitelkeiten. Ein wunderbares Buch. In diesem Buch gibt es einen Investmentbanker namens Sherman McCoy. Für die Nichtleser, das ist auch verfilmt worden mit Tom Hanks und Melanie Griffith. Und dieser Sherman McCoy findet sich also ganz großartig und meint, er kann über Wasser laufen. Und der hat diesen Begriff Master of the Universe geprägt. Und wir fanden halt, das sei ein passender Titel für diesen Film, um zu beschreiben, wie in so einem ja abgeschlossenen Universum Menschen funktionieren. Mhm. Und ja, man muss sich vorstellen, dass ja man die normale Vorstellung von Arbeit im Sinne dessen, dass man in einem erfüllten Prozess irgendwas produziert, was sinnvoll ist, was übrigens notwendigerweise nicht auf Banken zutrifft, sondern auf andere Dinge. Man kann sich auch fragen, ob man T-Shirts für 1,50 € braucht. Das ist in diesem Universum außer Kraft gesetzt. Arbeit bekommt eine andere Funktion und Geld bekommt eine andere Funktion. Und dadurch entstehen Mechanismen, die, wenn man nicht Teil dieser Community ist, dieser Gemeinschaft und versteht, wie die intern funktioniert, steht mal von außen davor und interpretiert von außen Dinge, die so nicht in der Logik des Systems bestehen.
Hm. Ja. Das heißt, das Problem ist eigentlich ein bisschen, dass eine allgemeine Gesellschaft, also durchschnittlich gebildete Bürger von außen jetzt gar nicht genau sehen können, was findet da statt und wie funktioniert das, welche Abhängigkeiten.
Die sehen was, aber sie sehen nicht, was es bedeutet.
Ja. Was, worin unterscheidet sich denn das, was man als durchschnittlicher Bürger sieht und dem, was jetzt Dinge bedeuten? Sie haben ja eben gesagt, Arbeit und Geld.
Das beste Beispiel ist immer die Funktion des Geldes in dem System. Also wenn Sie jetzt normale Leute auf der Straße fragen, warum machen die das? Also die Banker, ja, da möchte ich gleich auch noch was zu sagen mit Gut und Böse. Die Banker, warum machen die das? Und sagen, ja, weil die dafür Geld kriegen. Ja, und ich kann Ihnen versichern, aus vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass das mit Geld sehr wenig zu tun hat. Ja, Geld hat in diesem System eine andere Funktion. Geld ist ein Gradmesser für die Liebe, und das ist eigentlich die Stelle, an der die Leute immer lachen, die ihnen eine Institution entgegenbringt. Also sie müssen sich das mehr vorstellen wie eine Sekte. Ja, mhm. Da wird Arbeit als Opfer dargebracht, einer Göttin, ja, und diese Göttin belohnt sie mit Geld. Und dieses Geld hat aber für sie nicht die Funktion, wie sie das für mich und für sie hat, dass man sich damit schöne Sachen kaufen kann oder anderen Leuten eine Freude zum Beispiel, sondern dieses Geld ist im Prinzip ein Gradmesser. Wie ein Lineal oder ein Metermaß oder sowas.
Das heißt, das Geld, das man bekommt und für seinen Lebensunterhalt oder noch mehr ausgeben kann, das ist dann nur ein angenehmer Nebeneffekt.
Richtig, ja. Vor allem, das setzt ja erst ab einer gewissen Grenze an. Ne? Und ich sage mal so, die Fehlsteuerung des Systems, die setzt erst durch Einfluss, die setzt ja erst ab einer gewissen Grenze ein. Ja, und wissen Sie, das so wie ich das sehe, ist es so, Geld haben Sie irgendwann genug. Ja, mhm. Jeder hat irgendwann genug Geld. Bei jedem mag die Grenze anders sein. Ja. Beim einen ist es 100.000 €, beim anderen sind es 15 Millionen, aber irgendwann haben Sie genug davon.
Ja, ja.
Aber Liebe können Sie nie genug haben.
Ja, ich verstehe. Das heißt, wenn Sie das als Liebe definieren, man könnte es auch formulieren als Anerkennung. Das heißt, man ist etwas wert in dieser Gemeinschaft. Ja. Heißt das denn dann wirklich, wenn man da, ich sag mal, eine schlechte Leistung abliefert, also zum Beispiel dann auch nicht so viele Punkte für das Unternehmen nach Hause fährt, mhm. dass man dann wirklich zum einen weniger Gehalt oder weniger Geld bekommt und dementsprechend dann auch wirklich in so einem sozialen Umfeld wirklich auch geringer geachtet wird? Wird man dann geschnitten von Kollegen? Ist das wirklich so hart?
Das ist so, ja. Also das mit dem weniger Geld, das ist theoretisch. Ich habe schon Leute gesehen, die unglaublich unfähig waren und sehr, sehr viel Geld gekriegt haben. Aber von der Logik her, die Sie gerade beschrieben haben, ist das so. Und das, was Ihnen mehr wehtut, ist eigentlich dieser Bedeutungsverlust.
Mhm.
Ja, also Sie haben ja, das ergibt sich ja teilweise auch daraus, dass sich Märkte zyklisch entwickeln. Das gibt ja immer so ein, ja wie im Eissalon, Flavor of the Day. Ne? Mal sind's Aktien, mal sind's Anleihen, mal sind's Derivate und so weiter. Das heißt, Sie haben immer unterschiedliche Kohorten innerhalb dieser Institutionen, die mal wichtig sind. Und dann gibt's was anderes, was wichtiger ist, und dann werden die unwichtiger und so. Ja, und es passiert im Prinzip jedem irgendwann, wenn er das 5 oder 10 Jahre macht, dass er mal wichtig ist und dann ist er wieder unwichtig. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man von diesem Olymp heruntersteigen muss sozusagen. Ja.
Hm. Das heißt auch für manche, die vielleicht lange nicht dieses Gefühl haben konnten oder vielleicht ganz am Anfang ihrer Karriere, aber davon abgeschnitten werden, dass für die dann möglicherweise auch die Konsequenz bedeutet, auszusteigen oder so. Weil das ist ja
unter Umständen sie werden ausgestiegen. Ja?
Ja.
Sie werden ausgestiegen. Wobei diese das klingt jetzt schlimm, aber man kann es eigentlich so nennen, Säuberungsaktionen, die da stattfinden, die haben eine gewisse Zyklizität. Also normalerweise ist das immer vor Weihnachten, ja, also November.
Mhm.
Das hängt einfach mit den Jahresberichten zusammen und den Personalzahlen und so weiter und so weiter. Und dann wird halt gesagt, ja, also dieses Jahr sind mal 4.500 Leute mit dabei und so viel da, so und so viel da, so und so viel da. Und dann können Sie halt selber ausrechnen, ob Sie eine Chance haben, dabei sein oder ob Sie sich sicher fühlen können und nochmal ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen. Ja. Also das ist schon eine ziemlich, wie soll ich sagen, also... Es ist nicht mal menschenverachtend, das ist ein ganz mechanistischer Prozess, ja.
Der aber auch allen Mitspielern schon von Anfang an bekannt
ist,
oder?
Natürlich.
Ja. Also das ist
ja so. Also es gibt welche, die glauben dass das so ist. Also da gibt's die dollsten Sachen in dem Film, da sage ich, und das habe ich selber erlebt, da gibt's dann Leute, wenn diese Wellen kommen, die sitzen plötzlich woanders und ducken sich so weg, ja.
Also, ach so. Das ist
richtig, die sieht man gar nicht mehr.
Aus den Augen, aus den Sinn.
Genau so, wie kleine Kinder sich die Augen zuhalten und denken, man wird nicht gefunden. Das ist schon wirklich phänomenal.
Ja. Wenn ich das höre, für mich hört sich das so ein bisschen an, dass da, ich sag mal, dann auch intern in so einer Abteilung oder in diesem Unternehmen dann schon eine ganz klare autoritäre Struktur auch herrscht, nämlich dass diese Anerkennung, die von weiter oben einem entgegengebracht wird, sozusagen auch wirklich die einzelne Währung ist. Also es ist jetzt nicht mal so, dass man sich da als selbstbewusster, agierender seines Wertes bewusst sein kann, sondern man ist da immer auch einer Einordnung, einer Wertschätzung durch übergeordnete Abteilungen oder Chefs abhängig ausgeliefert. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, das ist schon eine sehr korrekte Beschreibung. Also vielleicht kann man es am besten festmachen an dem Beispiel des sogenannten Rainmakers. Ja, also Rainmaker sind Leute, die aus unmöglichen Situationen noch einen Profit machen.
Ah.
Oder die irgendwie die Regen machen können in der Wüste.
Ja.
Ja, so. Also das sind Leute, die würden in ihr Bild passen, die sind unglaublich selbstbewusst, ja, gehen häufig von Bank zu Bank. So wie früher gab es diesen Red Adair, der immer die Ölquellen ausgepustet hat, ne? So in der Art. Und die werden dann für bestimmte Problemlösungen eingesetzt. Und das sind so Leute, die, würde ich sagen, über den Dingen stehen. Die meisten Leute sind, wie Sie ganz richtig sagen, von der Wertschätzung der Vorgesetzten abhängig und verhalten sich dann auch dementsprechend, ja, wie soll ich sagen, es ist ja noch nicht mal systemkonform, sondern so, dass sie gemocht werden. Ich meine, das ist nichts anderes als in der Schule auch, ja, wo sie versuchen, Freunde zu haben und dafür vielleicht manchmal nicht ganz sie selbst sind, ja. Das Interessante nur an dem Mechanismus, so wie ich ihn erlebt habe, das muss ja nicht heißen, dass das stimmt, Sie haben ja, wenn Sie einen normalen Betrieb nehmen, ja, dann haben Sie ja, nehmen wir mal einen kleinen mittelständischen Betrieb mit 100 Leuten oder so, dann haben Sie ja oben einen Chef und der kennt die ganzen Leute, der kennt jede Schraube in seinem Laden, ist ja seins. Ne? Und dann hat er also zwei Leute, von denen wird wahrscheinlich einer sein Nachfolger und so. Und dann gibt's also quasi wie so eine Pyramide, wo das Wissen von oben kaskadenartig nach unten weitergegeben wird.
Ja.
Ja, also wo im Prinzip so eine ständige Wanderung ist von unten in der Pyramide nach oben über Generationen. Ja. Und wo dieses Wissen halt nach unten weitergegeben wird. Das ist nicht notwendigerweise in diesem Finanzkontext der Fall, sondern das ist fröhlich durcheinander. Ja, das heißt, Sie haben eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, wenn Sie eine lange Verweildauer erreichen und sind 40 oder 45 Jahre alt, dass Ihr Chef 15 Jahre jünger ist.
Ja, das bedeutet, dass also die fachliche Kompetenz sozusagen nicht automatisch nach oben zunimmt. Verstehe ich das richtig?
Ich glaube nicht, dass das eine steile These ist, wenn ich sage, das verstehen Sie richtig, ja.
Okay. Dann wäre aber meine Frage, nach welchen Kriterien wird denn dann ausgesucht oder nach welchen Kriterien kann man sich denn dann qualifizieren?
Zugehörigkeit zu Kasten. Ich habe ja von dieser Kirche gesprochen. Mir fällt jetzt gerade kein besseres Beispiel ein, aber es ist so ein bisschen wie Scientology, ja?
Ja.
Wenn sie dann zum Tetan werden oder so. Also wo sie quasi innerhalb dieser Hierarchie sich über Jahre hinweg durch Gehirnwäsche und Zahlung von Geld dann so langsam nach oben arbeiten. So ein bisschen so ist das da auch. Also Sie können so formulieren, Sie können so gut sein, wie Sie wollen.
Ja.
Ja? wenn sie sich so verhalten, dass sie von der sogenannten sozusagen herrschenden Kaste nicht akzeptiert werden, haben sie keine Chance. Da werden sie immer ihr Auskommen haben. Man wird sie mit Respekt behandeln, weil man sie braucht. Aber sie werden nie mitspielen dürfen.
Das heißt, in gewisser Weise ist es notwendig, auch eine gewisse, ich sag mal, Unterwürfigkeit und Konformität an den Tag zu legen, oder?
Ich hätte jetzt Flexibilität gesagt, aber das ist schon richtig, ja.
Okay, gut. Also, so funktioniert das intern. Ehrlich gesagt, das ist jetzt keine so große Überraschung.
Nein.
Vielen Unternehmen oder auch Organisationen.
Das geht weit über Banken hinaus, natürlich. Ja,
findet das genauso statt.
Ja. Ja. Darf ich an der Stelle ganz kurz was sagen? Entschuldigung. Weil ich habe gerade diesen Gedanken und ich muss ihn jetzt loswerden, das habe ich nachher vergessen. Der Unterschied zwischen, also natürlich gibt es diese Verhaltensmuster quer durch die Industrien. Aber mir fällt jetzt keine andere Industrie ein, die Welt an den Abgrund stellen kann, verstehen Sie? Mhm. Deswegen, wenn da jetzt bei irgendeinem Chemiekonzern dieselben Strukturen sind, dann ist mir das relativ wurscht. Ja, kann da was passieren, klar, logisch. Aber nicht jetzt mahlstromartig, dass die Welt quasi in ein schwarzes Loch versinkt. Bei der Finanzindustrie geht das. Und deswegen finde ich, sollten wir, was diese psychologischen Mechanismen angeht, wesentlich alerter und aufmerksamer sein als bei anderen Industrien.
Ja, mir würde da jetzt zum Beispiel nach wie vor die Atomindustrie einfallen.
Die ist mir auch eingefallen,
ja. Ja, die natürlich auch mit, wenn es da ein bisschen schief geht oder ein bisschen mehr schief geht, unter Umständen auch massive Auswirkungen auf ganze Völker, Kontinente, also auf die ganze Welt haben kann. Das ist also jetzt eine Frage, inwieweit die Reichweite so einer Auswirkung natürlich auch notwendig macht, da spezielles Augenmerk auf das Verhalten zum Beispiel in der Finanzindustrie zu haben.
Jetzt sind wir halt bei einem Thema, das mich total interessiert. Und zwar, vorweggeschickt, diese Leute, die sich mit Bankenregulierung beschäftigen, in den Finanzministerien, bei der EZB, bei der BIZ und wie die Institutionen alle heißen, das sind ja hochintelligente Menschen, die auch die Prozesse und das System verstehen. Was ich Ihnen allerdings abspreche, das mag unbescheiden sein, ist ein Verständnis dafür, wie die Leute in dem System ticken. Und ich finde, wenn man Regulierer ist, dann muss ich erstmal überlegen, was ist eigentlich die Motivation dessen, den ich reguliere. Also ich habe mir ein Beispiel überlegt, wenn ich das ausprobieren darf. Ich glaube, das wird den Hörern sofort einleuchten, also warum, wie das funktioniert. Stellen Sie sich vor, Sie sind Politiker. Und sie kriegen die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Franck Ribéry nicht mehr Fußball spielt. Ja? Also sie holen einen Arbeitskreis, das ist klar, holen sich einen externen Berater. Und nach 4 bis 5 Monaten kommen sie also auf die Idee, Mensch, der ist ja Profi. Das hat was mit Geld zu tun. Also machen sie ein Franck Ribéry-Gesetz, gehen zu dem und sagen, Franck, tut uns leid, ab morgen gibt's nur 5.000 Euro. Mhm. Trotzdem geht er am nächsten Tag zum Training und sie denken, scheiße, ja, versuchen wir was anderes. Wieder 4 Monate später sagen, wir müssen den irgendwie dran hindern, dass der so schnell rennt. Ne? Also machen sie ein Gesetz, dass nur Franck Ribéry eine 25 Kilo schwere Bleiweste tragen muss beim Fußballspielen. Am nächsten Tag kommt er wieder zum Training und er trainiert 3 Wochen mit der Bleiweste und läuft dann fast genauso schnell wie die anderen. Und dann gehen sie frustriert nach Hause, erzählen das beim Abendessen und dann sagt ihr 12-jähriger Sohn, ja Papa, aber warum nehmt ihr denn nicht den Ball weg? Verstehen Sie? Das ist genau der Punkt. Ja, ich glaube, dass in der Wissenschaft heißt das anreizkompatible Systeme. Ja, dass man versucht, um eine Verhaltenssteuerung herbeizuführen. Ich glaube, dass das in dem Bereich zu nichts führen wird. Weil die Motivation ist genauso wie beim Ribéry, der gerne Fußball spielt, ja, wird ein Master of the Universe nicht mit dem Zocken aufhören, weil das einfach geil ist.
Das heißt, er wird auch entsprechende Hindernisse einfach versuchen zu überwinden.
Natürlich.
Um da sein.
Und das ist, verstehen Sie? Und das sind diese Logiken, die in den Systemen sich so widersprechen. Ja, wenn Sie hergehen und wieder nochmal, Sie und ich, wir müssen uns was ausdenken. Ja, und wir haben, da gibt's jetzt was die Banken machen. Du musst mir ja gar nicht benennen, was das jetzt gerade ist, was uns stört. Dann sagen wir, da müssen wir jetzt mehr Eigenkapital drunter legen. Also Eigenkapital für die nicht so bewanderten Leute ist für Banken Kostenfaktor. Das ist genauso, als wird für Volkswagen das Blech für ein Auto teurer.
Ne? Ja, das ist Geld, das dann, einfach zur Verfügung sein muss.
Damit man die Geschäfte betreiben darf. Ja, und dann ist die Theorie, je mehr Eigenkapital man für ein Geschäft braucht, desto teurer wird's und irgendwann wird's so teuer, dass man es nicht mehr macht. Das ist die Logik, die dahinter steht. Und die ist ja aus Politikersicht, aus der Sicht jedes normalen Menschen völlig einleuchtend. Ein Investmentbanker sagt, wenn ich mehr Eigenkapital brauche, dann muss ich ja mehr Risiko eingehen als vorher um dasselbe zu verdienen. Ja, das heißt, die gut gemeinte Absicht, über Eigenkapitalvorschriften Risiko aus dem System zu nehmen, führt dazu, dass mehr Risiko ins System kommt. Ja gut, weil die Logik im Prinzip einfach auf dem Kopf steht. Ja?
Als Händler im Sinne eines Marktteilnehmers. Jo, wir unterbrechen jetzt mal kurz diese Unterhaltung, beziehungsweise wir haben euch jetzt hier einen kurzen Ausschnitt vorgespielt von der Unterhaltung, die wir geführt haben. Tatsächlich gibt sie auch zum Nachhören. Wir haben jetzt unsere heutige Sendung als Podcast auf unserer Seite absmagazin.de und werden auch verlinken auf die anderen Materialien, die wir aufgenommen haben. Das heißt ganz konkret, die längere Unterhaltung mit Rainer Voss aus dem Film Master of the Universe gibt's da am ganzen Stück zu hören. Außerdem werden wir den Mitschnitt der Podiumsdiskussion nach der Vorführung des Films Anfang des Jahres in der Goethe-Universität werden wir dort auch zur Verfügung das haben. Das heißt, ihr könnt dort an auch euch nochmal diese Podiumsdiskussion in kompletter Länge angucken. Ein weiterer Hinweis, dieser Film wird zurzeit auch auf Arte gezeigt. Master of the Universe im Arte. Tatsächlich gibt es noch zwei Wiederholungstermine, und zwar einmal am Donnerstag, den 26.06. 8.55 Uhr. Ja, abenteuerliche Uhrzeit, morgens in der Früh, kurz vor 9, aber wird auf Arte TV nochmal gezeigt, Donnerstag, 26.06. 8.55 Uhr. Und außerdem nochmal am Donnerstag, den 3.07. um 2.10 Uhr, auch auf Arte. Das heißt, da gibt's nochmal eine Gelegenheit, sich den Film auch nochmal im Arte-Programm anzugucken. Außerdem wird er denn dementsprechend nach jeder Wiederholungssendung auch nochmal 7 Tage lang im Archiv zur Verfügung sein von der Webseite arte.tv. Also da kann man sich das nochmal angucken. Liebe ABS-Hörer, schön, dass ihr zugehört habt. Das war unsere Sendung für den heutigen Mittwoch. Wir werden uns nächste Woche wiedersehen, wiederhören. Mittwoch 16 Uhr ist das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales hier bei Radio X, dem Frankfurter Lokalradio. Wir machen jetzt Schluss. Also, jetzt kommt die nächste Sendung. Virus und Musik ist wieder am Start. Beziehungsweise nächste Woche ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales. Bis dann, ciao.